Der ungerechte Chef ist mein Thema heute. Nico baut gerade noch ein bisschen für mich um. Sehr nett. Ich glaube, wir müssen mal sammeln für Hardware hier und CT. Okay, also, ich weiß nicht, ob du weißt, wie das ist, wenn man hart körperlich arbeitet. Wir sind ja in einer Studentenstadt hier. Das bedeutet, vielleicht weiß das nicht jeder unter uns, wenn so richtig die Knochen wehtun und dann ist es vielleicht auch noch heiß oder vielleicht kalt und feucht, je nach Jahreszeit, und du denkst, ich kann nicht mehr, wann ist endlich Feierabend? Vielleicht hast du das schon mal erlebt, das ist eine gute Erfahrung. Ich habe das auch erlebt, obwohl ich auch studiert habe. Ich hatte einen Nebenjob während meines Studiums, als ich in Bielefeld studiert habe. Also ich bin Geisteswissenschaftler von Haus aus, da liegt die körperliche Arbeit nicht so nah. Und da habe ich gedacht, es wäre vielleicht nicht schlecht, einen Job zu haben, wo man ein bisschen auch schuften muss. Und deshalb habe ich einen Job angenommen bei einem Institut für Umweltanalyse. Und meine Aufgabe war es, mit so einem Team immer rauszufahren. Wir haben dann Bodenproben entnommen, so bei verschiedenen, ne, so, wo das so saniert werden musste, wo man erstmal rausfinden musste, ob da vielleicht Schadstoffe im Boden sind. Und das bedeutete, man musste mit so einem elektrischen Schlagbohrer, musste man so Sonden in die Erde rammen, 2 Meter tief, 5 Meter tief, je nachdem. Und dann mussten die wieder rausgezogen werden und dann wurde da die Bodenproben wurden da entnommen. Und das war richtig Maloche, das war schweres Gerät, alles sehr schwer, wir mussten das also von Bohrstelle zu Bohrstelle schleppen. Es war wahnsinnig laut, man musste so diese Mickey-Mäuse tragen, ne, diese Ohrenschützer, damit dir die Ohren nicht wegfliegen und so. Und ich kann mich noch an einen Einsatz erinnern, also wie gesagt, ich habe in Bielefeld studiert, aber in Stadtallendorf, da musste ich auch mal hin, weil da gibt's ja ein recht großes TNT-Vorkommen im Boden, noch aus der Nazi-Zeit. TNT ist so ein Sprengstoff. Riesige Gebiete, die völlig verseucht sind mit dem Zeug. Und da musste ich dann über so einen Acker laufen, ganz alleine. Ich hatte so einen Ganzkörperschutz an, ne? So ein Ganzkörperkondom, luftundurchlässig und Gummistiefel. Und bin da über den Acker gestapft. Und am Abend musste ich wieder zurück nach Bielefeld mit dem Zug fahren zum Kotzen. Ein Tag, der nicht enden wollte. Und von einem ganz ähnlichen Arbeitseinsatz erzählt uns Jesus in einer Geschichte im Matthäus-Evangelium, also dem ersten Buch des Neuen Testaments, im 20. Kapitel. Und zwar ist das die Geschichte von einem Weinbergbesitzer, ein Gutsbesitzer, der einen Weinberg hat und der braucht Arbeiter für seinen Weinberg. Und dafür holt er sich Tagelöhner. Dafür muss man ein bisschen Hintergrundkenntnis haben. Es war normal, dass man sich für Arbeiten dieser Art Tagelöhner besorgte. Das waren also einfach Männer wahrscheinlich meistens, die sich frühmorgens an irgendeinem öffentlichen Platz der Stadt oder des Ortes einfanden, Marktplatz, Stadttor, irgendwo, und dann darauf warteten, dass jemand vorbeikommt und sie anheuert für ihre Arbeit. Das waren Tagelöhner. Und genau diesen Brauch greift Jesus für seine Geschichte auf und erzählt eine Geschichte von einem Mann, der sich Tagelöhner organisiert für seinen Weinberg, damit die da arbeiten. Das möchte ich euch gerne mal vorlesen. Und der Carsten hat das auch auf so eine Folie drauf geschrieben. Die könnt ihr jetzt wahrscheinlich sehen. Ich sehe es nicht. Seht ihr was? Ein Beamer-Mann lacht. Ja, okay, alles klar. Gut, also für alle, die eine Bibel dabei haben, ihr braucht die vielleicht noch. Das ist nur eine Bibelstelle von mehreren, um die es heute geht. Es kann sein, dass ihr heute ein bisschen, also auch euch konzentrieren müsst und mitdenken müsst. Ist ja bei nicht allen CT-Predigten immer der Fall, aber normalerweise, also heute jedenfalls schon. Es könnte ein bisschen länger dauern und mal gucken. Aber ich fand es ganz spannend bei der Vorbereitung. Ich lese euch das mal vor, ihr könnt mitlesen. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Also ein Denar ist ein Tageslohn der damaligen Zeit. Das war normal, dass man für einen Tag Arbeit einen Denar ausgezahlt bekam. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum, fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen, aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur 1 Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen und Ganzkörperkondome getragen und so weiter, Gummistiefel. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Diese Geschichte, das ist nicht nur eine Geschichte, sondern das ist die Geschichte. Das ist nämlich die Geschichte Gottes mit seiner Welt in Parabelform. Ich weiß nicht, ob du dich mit den sogenannten Gleichnissen von Jesus auskennst. Gleichnisse sind, jedenfalls wenn es um Jesus geht, das sind Geschichten, mit denen Jesus gerne bildlich etwas deutlich machen möchte. Die stehen für was anderes. Die erklären, wie Gott ist und wie Gott die Welt sieht und das Leben sieht und die Menschen sieht. Das sind Gleichnisse. Und wenn wir diese Geschichten verstehen wollen, die Jesus erzählt, dann gibt es ein paar Fragen, die man vorher klären muss. In unserer Geschichte zum Beispiel sollten wir folgende Fragen stellen. Was ist der Weinberg? Was will Jesus damit sagen? Woran denkt er, wenn er sagt Weinberg? Wer sind die Arbeiter? Was ist das für ein versprochener Lohn, von dem hier die Rede ist? Und wer ist eigentlich der Besitzer des Weinbergs? Diese Fragen sind wichtig. Jesus fängt seine Geschichte an mit dem Satz, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Also es geht hier in dieser Geschichte um das Himmelreich. Damit meint Jesus nicht den Ort, wo man hinkommt, wenn man stirbt. So irgendwo im Weltraum, ganz, ganz weit weg, niemand weiß wo. Sondern Jesus meint, wenn er sagt Himmelreich, das Reich Gottes. Immer dann, wenn im Matthäus-Evangelium das Wort Himmelreich fällt, ist in den anderen Evangelien das Wort Reich Gottes. Jesus spricht vom Reich Gottes. Das heißt, von dem Bereich spricht Jesus, wo Gott das Sagen hat. Das ist das Reich Gottes. Vielleicht kennst du das Gebet Vater Unser. So heißt es traditionell und es beginnt so mit diesen Worten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das sind die ersten Sätze des Vaterunsers. Dieses Gebet hat Jesus gebetet und hat es an seine Jünger weitergegeben, an seine Schüler und wir beten das heute noch. Und diese Sätze bringen genau auf den Punkt, was das Reich Gottes ist. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Das ist eine Art von revolutionäres Manifest. Das wollen wir, sagt das Gebet. Wir wollen, dass der Wille Gottes genauso auf der Erde befolgt wird, wie im Himmel auch. Hier auf der Erde soll eine Ordnung etabliert werden, wo Gott als Gott angebetet wird. In eine Welt, in der gilt, was Gott sagt. In der das Leben nach den Vorstellungen Gottes gelebt wird. So wie das von Anfang an schon immer geplant gewesen war, von Gott. Und zwar bevor die ersten Menschen diesen Plan Gottes sabotiert haben. Ganz ursprünglich wollte und will Gott ja immer noch, dass er und der Mensch in Partnerschaft miteinander leben. Zusammen sollen Gott und Mensch die Erde ordnen, pflegen, bebauen, aufbauen. Der Mensch soll das Leben auf dem Planeten im Auftrag von Gott anpacken. Und im allerersten Kapitel der Bibel, im 1. Mose 1, steht, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild schuf. Ich habe das jetzt gerade kürzlich erst gelernt, weil ich mir so Vorträge angehört habe von einem ganz, ganz spannenden Menschen, dem Bischof von Durham in England, N.T. Wright heißt er, für alle, die Lust haben auf geschmackvolle theologische Kost, N.T. Wright, W-R-I-G-H-T. Ich habe MP3s so gefunden im Internet und höre mir die gerade an und das ist sehr, sehr spannend. Bei N.T. Wright habe ich gelernt, dass es ja, das ist so zu verstehen mit dem Ebenbild. Man kennt es, wir kennen das von unseren Herrschern durch die ganze Geschichte hindurch, erleben das, dass mit den Menschen, dass Herrscher Statuen von sich aufstellen oder Bilder anbringen von sich. Damit jeder weiß, wer das Sagen hat. So, du gehst über den Marktplatz, da steht die Statue des Herrschers, meinetwegen, im Römischen Reich oder was weiß ich, und dann guckst du den an und sagst, okay, das ist mein Boss. So ungefähr muss man das verstehen, wenn in der Bibel steht, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, also als sein Ebenbild. Gott wird präsent in seinen Menschen. Man sieht einen Menschen und weiß, wer das Sagen hat, nämlich Gott. Gott wird repräsentiert durch seine Menschen. Gott handelt durch seine Menschen. Seine Menschen handeln im Auftrag Gottes. Sie handeln für ihn. Sie handeln und arbeiten und wirken in Partnerschaft mit ihm. Das bedeutet das, Ebenbildlichkeit Gottes. Das Leben wird im Auftrag Gottes angepackt. Und so versteht Gott auch erfülltes Leben als Mensch. Das ist Gottes Vorstellung von einem erfüllten Leben. Dass Menschen in seinem Auftrag mit ihm zusammen Welt gestalten, Leben anpacken. Und genau dieser Plan wurde von den ersten Menschen sabotiert. Als sie nämlich beschlossen, nicht mehr Repräsentanten Gottes zu sein, sondern selber Gott zu sein. Das war der Bruch zwischen Gott und Mensch. Es war ihnen nicht mehr genug, nur Gott zu repräsentieren, sozusagen im Auftrag Gottes unterwegs zu sein, sondern sie haben gesagt, das, was du kannst, können wir auch. Die Beschlüsse, die du fällst, können wir auch beschließen. Wir sind unsere eigenen Götter. Und die Folge war eine Welt, die völlig aus den Fugen geriet. Und das ist bis heute so. Das weißt du, wenn du 10 Minuten Tagesschau guckst, dann weißt du, dass wir ein Problem haben. Und seit das passierte, seit dieser Sabotageakt passiert ist, steht die Weltgeschichte unter einem großen Motto. Und dieses Motto heißt, Gott holt sich zurück, was ihm gehört. Gott holt sich zurück, was ihm gehört. Und was sich dann in der ganzen Bibel entfaltet, von ganz von vorne bis ganz zum Schluss, ist das Projekt Himmelreich. Das fängt mit den ersten Menschen an, das geht weiter über Abraham, die Geschichte von Israel, dann kommt irgendwann Jesus und so weiter, alles was du in der Bibel liest, ist das Projekt Himmelreich. Gott holt sich zurück, was ihm gehört. Gott errichtet eine neue Weltordnung unter seiner Herrschaft. Das ist das Projekt Himmelreich. Und dieses Projekt zieht sich durch bis heute. Es betrifft die komplette Menschheitsgeschichte von A bis Z. Bis zum Schluss. Und deshalb ist diese Geschichte, diese Weinberggeschichte, die Jesus hier erzählt, für uns genauso aktuell wie für die Zuhörer damals. Wir lesen unsere Geschichte. Obwohl die im 1. Jahrhundert nach Christus, so ganz, ganz, ganz am Anfang, erzählt wird. Das ist unsere Geschichte, die wir hier lesen. Eine Geschichte, die hier und jetzt passiert, durch alle Zeiten hindurch. Und damit wird auch klar, wer der Weinbergbesitzer ist. Das ist natürlich Gott. Der eine Gott, der alles geschaffen hat. Der Schöpfer Gott. Und dieser eine Gott steht jetzt in fassbarer, nachvollziehbarer, menschlicher Form vor ein paar staunenden Zuhörern und erzählt eine Geschichte. Weil er Mensch geworden ist. Und er hört auf den Namen Jesus. Jesus erzählt unsere gemeinsame Geschichte. Gottes und unsere. Wenn Jesus hier von einem Gutsbesitzer oder von dem Weinbergbesitzer spricht, dann spricht er von sich selber. Er ist der Besitzer. Er ist der Ursprung. Jesus verkörpert alles, was wir in der Bibel über den lesen, den wir Gott nennen. Und jetzt erzählt Jesus, dass Arbeiter gesucht werden für diesen Weinberg. Der Besitzer sucht seine Arbeiter unter den Tagelöhnern. Er sucht seine Leute, seine Mitarbeiter unter denen, die auf dem Marktplatz rumhängen und die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Er sucht seine Mitarbeiter unter Leuten, die nicht wissen, wofür sie da sind. Die keine Aufgabe haben. Die aber eine Aufgabe brauchen, weil es einfach zu ihrem Leben dazugehört. Sie brauchen etwas, wo sie sich nützlich machen können. Und da ist die Rede von uns. Das sind wir. Das ist nämlich unser Problem als Mensch. Wir haben keine Ahnung, wo wir herkommen. Wir haben keine Ahnung, wo wir hingehen. Und wir wissen nicht, was wir hier sollen. Wir haben unseren Lebenssinn verloren. Wir haben verloren, was uns zu Menschen macht. Nämlich Gottes Partner zu sein. Beteiligt sein an Gottes großem Projekt. Das haben wir verloren. Und jetzt kommt Gott zu uns und sucht uns und will uns dabei haben. Gott geht zu den letzten Menschen und fragt, machst du mit? Gott ging zum Beispiel zu Abraham, der damals noch Abram hieß. Das war irgendein Mann in einem Land namens Chaldea, das heute kein Mensch mehr kennt. Dieser Abraham betete zu irgendwelchen Göttern. Und da kommt eines Tages Gott zu ihm, jedenfalls lesen wir in der Bibel, dass Gott zu ihm spricht und sagt, verlass deine Heimat, deine Sippe, die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann geht eine Geschichte los. Es beginnt was Neues, sagt Gott, und du bist dabei, wenn du willst. Und dann vergeht ein bisschen Zeit und später kommt Gott wieder zu den Nachfahren von Abraham. Dann geht's weiter, das sind die sogenannten Patriarchen. Das sind Nomaden, das sind Viehzüchter. Das sind weltpolitisch gesehen völlig unbedeutende Leute. Weltpolitisch gesehen war Ägypten wichtig oder keine Ahnung, welche antike Großmacht. Aber nicht diese Viehzüchter. Zu denen geht Gott und die Geschichte geht weiter. Und dann beruft Gott Mose, einen Mörder und einen Feigling. Und der soll ein Volk aus Sklaven aus Ägypten herausführen. Das Volk wird von Sklaven zu Flüchtlingen und von Flüchtlingen zu Nomaden. Die ziehen durch die ganze Wüste. Das Volk heißt Israel. Die Geschichte geht weiter. Und ganz, ganz, ganz viel später taucht Jesus auf. Und er beruft 12 einfache Jugendliche, Teenager. Wir sehen die in den Kirchen, in den Bildern immer mit so Bärten und so, die waren gar nicht so alt. Die waren jedenfalls viel jünger als ich. Das waren Handwerker, die kamen aus einer unbedeutenden Gegend aus Nordisrael, wo alle ganz genau schon am Dialekt hörten, die können nichts Wichtiges sein. Und Jesus macht sie zu seinen Schülern. Und das werden später die Apostel. Und diese Apostel stellen in dem Auftrag von Jesus die ganze Welt auf den Kopf. Durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch wendet Gott sich immer wieder an die letzten Menschen, an die Tagelöhner, an die Leute, die zu nichts Nütze sind. Und er sagt zu ihnen, sei mein Mitarbeiter, wir fangen was Neues an, bist du dabei? Und noch viel später kommt Gott zu den Germanen, zu uns. Und unsere Vorstellung damals war die, dass wir bis auf alle Ewigkeit in Odins Halle Eberfleisch fressen und Bier saufen und uns die Köpfe einschlagen. Und Odin heilt uns am Abend und am Morgen geht's weiter. So haben wir uns den Himmel vorgestellt. Muss man sich mal vorstellen. Und wenn man ehrlich ist, dann ist es ja heute fast noch genauso. Ich habe gestern den Fehler gemacht, dass ich den Fernseher angemacht habe. Und da habe ich in einen Film reingeguckt, der hieß 40 Tage, 40 Nächte. Das ist die Geschichte von einem Jungen, der heldenhaft auf 40 Tage Sex verzichtet. Und am Ende dieser 40 Tage hat er Halluzinationen, weil das ja unmenschlich ist, und glaubt, er sei Jesus. Und das ist also die Erkenntnis der westlichen Kultur, nachdem wir in den letzten 100 Jahren 2 Weltkriege hatten und ein paar Katastrophen. Und das neue Jahrtausend auch mit Katastrophen und Krieg anfängt und wir jederzeit in den 3. Weltkrieg rutschen können, da haben wir die Erkenntnis, dass ein Mensch Sex braucht, sonst wird er wahnsinnig. Wir sind die allerletzten Menschen. Wir haben keinen Plan, was wir mit diesem Leben konstruktiv anstellen sollen. Und die Weltgeschichte beweist das. Und gerade deshalb ruft Jesus zu uns, mach bei mir mit. Ich kann dich gebrauchen. Werde mein Partner. Gestalte die Welt mit mir zusammen. Und dann geht die Geschichte weiter und da kommt hier die Auszahlung des Lohnes. Und da kommt zum Streit zwischen dem Besitzer und den Arbeitern, die von Anfang an dabei waren. Weil jeder bekommt den gleichen Lohn, diesen Tageslohn. Und da regen sich die ersten Arbeiter auf, völlig zu Recht, denkt man, und sagen, wieso bekommen die, die am kürzesten gearbeitet haben, den gleichen Lohn wie wir, die wir am längsten gearbeitet haben? Und die Antwort des Besitzers ist, weil ich allen denselben Lohn versprochen habe. Nicht mehr und nicht weniger, und daran halte ich mich. Und außerdem, sagt er, und das finde ich interessant, außerdem kann ich mit dem, was mir gehört, machen, was ich will. Und wenn ich zu jemandem barmherzig sein möchte, und wenn ich jemandem Gutes tun will, dann ist es meine Sache und nicht deine. Von vielen Christen wird diese Stelle so verstanden, egal ob sich jemand schon als Kind für ein Leben mit Jesus bewusst entscheidet oder ob er das später macht im hohen Alter, kurz vor seinem Tod. Wer Christ ist, kommt in den Himmel, so oder so, der Lohn ist derselbe. So habe ich jedenfalls diese Geschichte kennengelernt. Das glaube ich grundsätzlich auch, dass das stimmt, nur ich glaube nicht, dass es in dieser Geschichte drin steht. Jesus redet nämlich gar nicht, wie gesagt, von dem Himmel, wo wir alle mal hinkommen, wenn wir sterben, sondern er redet von einem Hier und Jetzt. Vom Reich Gottes, das hier anbricht, in dem wir schon alle längst drinne stecken, wenn wir möchten. Und die Stelle von dem Lohn hier in der Geschichte endet mit dem Satz, die ganze Geschichte endet mit dem Satz, so wird es kommen, dass die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sind. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, so wird es kommen, dann meint er nicht irgendwann später mal, am Ende der Welt, sondern jetzt übrigens demnächst. Im Prinzip ist es schon soweit. Die Ersten werden die Letzten. Die Letzten werden die Ersten. Es geht jetzt los, es ist soweit. Wenn wir das richtig verstehen wollen, dann müssen wir vielleicht zwei Dinge beachten. Erstens, diese Geschichte, die Jesus hier erzählt, die befindet sich in einem größeren Zusammenhang von mehreren Kapiteln im Matthäus-Evangelium. Und in diesen mehreren Kapiteln, das sind die Kapitel 19 bis 23, wird immer wieder die Frage gestellt, wer ist wirklich wichtig? Wer hat eigentlich das Sagen? Wer verdient die meiste Anerkennung? Immer wieder taucht diese Frage auf. Manchmal wird sie direkt gestellt und manchmal kannst du sie im Text geradezu lesen. Da wird zum Beispiel erzählt, wie die Kinder zu Jesus kommen und die Jünger sagen, macht euch mal weg hier, der Meister wird gestört. Und Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört der Himmel. Ihnen gehört das Himmelreich. Zum Beispiel. Da taucht diese Frage im Prinzip auch auf. Wer hat eigentlich das Sagen? Wer ist eigentlich wirklich wichtig? Und in diesen verschiedenen Kapiteln, da fällt auch irgendwann der Satz von Jesus, den viele von uns vielleicht kennen. Wer unter euch groß werden will, der soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, der soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Jesus definiert Größe anders. Jesus stellt unser Konzept von groß und klein, von wichtig und unwichtig, total auf den Kopf. Er dreht das völlig um. Wen wir wichtig finden, der ist unter Umständen für Gott gar nicht so wichtig. Und wen wir kaum beachten, der ist unter Umständen für Gott unverzichtbar. Wir sehen die Dinge einfach falsch. Das möchte Jesus sagen. Wir sehen die Dinge falsch. Das ist das eine, was man hier beachten muss, der thematische Zusammenhang. Und dann noch was. Wir müssen noch mal kurz daran denken, dass Jesus gerade zu Juden spricht. Er erzählt diese Geschichte Juden. Und das jüdische Selbstverständnis ist, dass Israel das von Gott auserwählte Volk ist. Was ja auch stimmt. Und dass Gott durch Israel die Welt rettet. Dass er durch Israel der Welt Heil zukommen lässt. Was ja auch stimmt. Nur, es stimmt nicht so exklusiv wie die Zuhörer von Jesus das verstehen. Sondern Gott hat schon vor langer Zeit vorausgesagt, dass er den Titel Volk Gottes auch auf die Nichtjuden ausweiten wird, eines Tages. Auch Nichtjuden werden eines Tages zu seinen Leuten zählen. Und das ist für die Zuhörer ein ganz absolutes Tabu. Da Das kommt für die nicht in Frage. Sie sind der Meinung, Heiden sind unrein, also nicht Juden, Heiden. Man kann sie verachten, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Die Juden sind auserwählt und stehen über allen Völkern. Und jetzt sagt Jesus durch diese Geschichte zu seinen jüdischen Zuhörern: Ihr denkt, ihr seid was Besseres, weil ihr Juden seid. Genauso wie die ersten Arbeiter denken, ihre Mitarbeit ist mehr wert als die der anderen. Aber ihr täuscht euch, weil der Zeitpunkt ist gekommen, an dem auch Nichtjuden zum Volk Gottes gehören. Und ihr könnt mir daraus keinen Vorwurf machen. Das sagt diese Geschichte. Ihr könnt mir keinen Vorwurf machen, wenn ich jemandem gütig bin, wenn ich jemandem Barmherzigkeit erweise, wo ihr das niemals nachvollziehen könnt. Jesus sagt, das ist meine Sache. Ich kann barmherzig sein, wem ich will. Ich kann dem Gutes tun, wem immer ich will. Und damit ihr wisst, dass ich hier keinen Quatsch rede, sollten wir uns noch mal ganz kurz was anderes angucken. Jetzt sind alle die im Vorteil, die eine Bibel dabei haben. Denn unmittelbar vor unserer Geschichte hier, die wir gerade angucken, gibt es noch eine kurze Szene, wo Jesus nur mit seinen Jüngern spricht und wo ein Satz wieder auftaucht, der auch am Ende der Geschichte auftaucht. Ich möchte euch das Ganze mal kurz mal vorlesen. Das steht im 19. Kapitel ab Vers 27. Petrus sagt zu Jesus: Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwidert zu allen Jüngern gewandt: Ich sage euch, wenn der Menschensohn, also ich, Jesus, in der zukünftigen Welt auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles 100-fach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Hier steht derselbe Satz wieder. Die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Und das zeigt, dass es beides zusammengehört eigentlich. Damit man die Geschichte versteht, muss man diese kleine Szene vorher auch verstehen. Die beiden Sachen ergänzen sich. Die beiden Aussagen von Jesus ergänzen sich. Und zwar tun sie das so. In dem Moment, wo Jesus seine 12 Jünger auswählt, sendet er ein Signal an seine jüdische Umgebung. Es ist ein prophetisches Zeichen. Das ist ein Signal, das hat sich gewaschen. Das ist lebensgefährlich für Jesus, was er da tut. Denn die Botschaft ist: Achtung, hier beginnt ein neues Israel. Die Geschichte des Volkes Gottes geht in eine neue Phase, in eine dramatische Phase. Die 12 Jünger stehen prophetisch für die 12 Stämme Israels. Und wenn Jesus hier dann sagt, in dem, was ich gerade vorgelesen habe, ihr werdet die 12 Stämme richten, dann glaube ich persönlich nicht so sehr, dass er meint, ihr werdet über sie zu Gericht sitzen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ich glaube eher, dass er das Wort richten in einem anderen Sinne meint. So wie wir zum Beispiel auch sagen, man muss einen gebrochenen Knochen richten. Man muss etwas wieder zurechtrücken, man muss etwas gerade rücken. Man muss das Richtige wiederherstellen. Die 12 Jünger, absolute Nobodies aus der Provinz, setzen den Maßstab für das gesamte Volk Gottes der Gegenwart und der Zukunft. Egal ob Juden oder Nichtjuden. Diese 12 Jungs sind der Maßstab, an denen muss sich jeder messen lassen, der meint, dass er, dass sie zum Volk Gottes gehört. Jesus meint, Gott meinte schon immer das, und damit zeigt er auf die 12, wenn er sagte, Volk Gottes. Das, was die 12 Jungs leben, das ist Volk Gottes. Sie suchen meine Gemeinschaft. Sie lassen sich von mir zu einem neuen Leben berufen. Sie nehmen mich zum Vorbild. Sie eifern mir nach. Sie haben mir ihr Leben anvertraut. Ich habe in ihren Herzen den ersten Platz. Das bedeutet, dass jemand zum Volk Gottes gehört. Und ab jetzt kann das jeder, der so glaubt wie sie. Und damit sind die Letzten die Ersten. Weil die, die keiner auf der Rechnung hatte, sind auf einmal die, zu denen Gott sagt, ihr seid mein Volk, ihr seid meine Partner. Wir packen die Sache gemeinsam an. Und die, die bisher so ganz die Ersten waren, so die ganz Religiösen, die, die alles gecheckt hatten, die schon immer dabei waren, zu denen sagt Gott, ihr habt die falschen Maßstäbe gewählt. Okay, wenn Jesus also mit dem Lohn nicht meint, in den Himmel kommen, wenn man stirbt, worin besteht dann dieser versprochene Lohn? Was meint Jesus damit, mit diesem Lohn, hier in dieser Geschichte? Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, dass Jesus auf ein Versprechen anspielt, das Gott dem Abraham gegeben hat. Noch bevor es ein Volk Israel gab, noch bevor es ein Volk Gottes gab, hat Gott zu Abraham gesagt, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und das ist eine messianische Verheißung, die sich auf Jesus bezieht. Gott sagt im Prinzip zu Abraham, einer deiner Nachfahren wird endlich wieder Frieden bringen auf die Erde. Einer wird die Menschen zurückführen in Gottes Gemeinschaft. Gott und Mensch werden wieder Partner sein. Beide werden das Leben wieder gemeinsam anpacken. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf der Erde. Das wird wieder Wirklichkeit. Das steckt in diesem Versprechen. Durch einen, durch Jesus. Und wie hat Jesus das gemacht? Indem Jesus der Erste Letzter wurde. Und dann wieder Erster wurde. Jesus wurde Mensch. Angeblich ein uneheliches Kind. Ein Handwerker, wird später von Freunden verraten und verkauft, im wahrsten Sinne des Wortes. Er wird zu Unrecht verurteilt, er wird gefoltert, er wird wie ein Verbrecher hingerichtet. Jesus ist buchstäblich das Letzte. Man kann ihn nicht mehr anschauen, weil er so eklig aussieht, nachdem man ihn hingerichtet hat. Und dann am dritten Tag nach seiner Kreuzigung besiegt er den Tod, steht wieder auf, kommt zurück ins Leben und beweist, er ist der Sohn Gottes. Er ist der Herr des Lebens. Und nach seiner Auferstehung kann Jesus sagen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Jesus ist die Nummer eins. Die absolute Nummer eins. Und weil Jesus diesen Weg gegangen ist, vom Ersten zum Letzten zum Ersten, kann auch jeder letzte Mensch einer der Ersten sein. Ein totaler Neuanfang, wenn man sich an Jesus hängt, wenn man sich mitnehmen lässt, vom Letzten zum Ersten. Und das ist der Lohn, glaube ich. Das ist der Lohn, den jeder bekommt, der sich rufen lässt. Ohne irgendwelche Unterschiede. Ohne Voraussetzungen. Ich habe sehr viel gesagt und ich weiß, dass einige von euch gerne was Praktisches mit nach Hause nehmen möchten. Das ist ja am Ende einer Predigt so, da kommt die Frage, okay, was mache ich jetzt? Eine Anwendung, was Konkretes. Also, ich habe versucht, das in drei Punkte zusammenzuschnüren, traditionell. Erstens, das, was sich Gott unter Menschsein vorstellt, geht so. Du sollst sein Ebenbild sein. Seine Mitarbeiterin, sein Mitarbeiter, seine Repräsentantin, sein Repräsentant hier auf der Erde, erfüllt mit seiner Kraft, motiviert von einer Aufgabe, die er dir persönlich gestellt hat. Das ist Menschsein. Und das kannst du sein, egal wie begabt du bist, egal wie begrenzt du bist, ob du behindert bist oder nicht, ob du alt bist, ob du jung. Die Voraussetzungen, die du mitbringst, spielen keine Rolle. Wenn das Evangelium wahr ist, muss es für jeden Menschen dieser Erde wahr sein, egal unter welchen Umständen er lebt. Du bist ein Ebenbild Gottes, das ist deine Bestimmung. Dein Leben soll auf ihn hinweisen. Wenn du dich zu Jesus bekennst, wenn du seine Gemeinschaft suchst, wenn du dich von Jesus reinrufen lässt in dieses neue Leben, dann bist du dabei. Sprich ein kurzes Gebet, sag ihm, ich bin dabei, sag ihm, zeig mir, was soll ich machen. Du bist dabei. Alles andere kommt später. Über alles andere redet Jesus mit dir. Kein Bibelkurs, keine verbindliche Gemeindezugehörigkeit, das kommt alles später. Ein Signal von dir, ich bin dabei. Was soll ich machen? Ich habe nicht gesagt, dass es was Schlechtes ist, zu einer Gemeinde zu gehören. Ich habe nur gesagt, das macht dich nicht zum Christen. Zweitens, es gibt was zu tun. Jesus hat Arbeit für uns. Das Leben will angepackt werden, und zwar zusammen mit ihm. Und das bedeutet nicht zuerst Hilftransporte nach Osteuropa, Missionseinsätze nach Mecklenburg-Vorpommern, Jugendgottesdienste, Projekte etc. etc. Das ist alles gut, aber damit geht's nicht los. Sondern zuerst bedeutet das, leb deinen Alltag in der Kraft Gottes, da wo du bist. Das bedeutet, lebe, wie es Gott gefällt. Das bedeutet, am Projekt Gottes mitarbeiten. Das bedeutet, dein Wille geschehe. Du bist verheiratet, okay, sei deinem Partner treu. Auch in Gedanken. Du hast Nachbarn, okay, sei für sie da und hilf ihnen, wo es geht. Du hast Kinder, okay, respektiere sie. Nimm deine Verantwortung ernst. Du hast Arbeit, okay, super, gib dein Bestes. Aus Liebe zu Jesus. Behandle deine Kollegen fair. Du hast keine Arbeit, okay, setz deine Zeit sinnvoll ein. Deine Hilfe wird gebraucht, überall. An diesen Stellen fängt das Projekt Himmelreich an. Wir Christen haben einen ganz komischen Aktivismus entwickelt. Wir sind in verschiedene Projekte involviert und das hält uns vom Eigentlichen ab. Wir leben kein Christsein mehr, weil wir gerade dabei sind, die nächste Veranstaltung zu planen. Das ist Blödsinn. Erstmal geht es damit los, dass wir als Christen leben, da wo wir sind. Und dann kommen die Projekte. Und drittens, unsere Vorstellungen von groß und klein, von wichtig und unwichtig, sind fast immer falsch. Obwohl wir es besser wissen. Jesus sagt, wer groß sein will, soll anderen dienen. Es gibt unter denen, die zu Jesus gehören, niemanden, der wichtiger ist als der andere. Und es gibt auch niemanden, der weniger wichtig wäre. Beides trifft nicht zu. Ich glaube, wenn Jesus sagt, die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein, im Prinzip sagt er damit, vergiss es. Vergiss wichtig, unwichtig, klein, groß. Wenn du darüber nur anfängst nachzudenken, hält dich das nur ab von dem, was wirklich wichtig ist. Du bist nicht so unwichtig, wie du denkst, weil du zu Gottes Leuten gehörst, weil der lebendige Jesus in dir da ist. Du bist geadelt. Niemand kann zu dir sagen, du bist unwichtig. Und auf der anderen Seite, du bist auch nicht so wichtig, wie du denkst. Die Autorität zu leiten besteht darin, dass man bereit ist, dem anderen die Schuhe zuzubinden. Und das hat Jesus vorgemacht. Im selben Kapitel, in Matthäus 20, sagt Jesus, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das ist die Art, wie Jesus leitet. Indem er dient. Und das sollen wir auch tun. Amen. Jetzt würde ich noch irgendwie fast meine drei Punkte wiederholen, aber ihr müsst euch die auf MP3 angucken, weil ich finde meine Texte nicht mehr. Okay. Ich spreche noch ein Gebet und dann bin ich fertig. Jesus, danke, dass du uns reinholst in dein Projekt. Was viel mehr ist als ein Projekt. Projekt ist ein doofes Wort, aber das verstehen wir vielleicht irgendwie. Du bist dabei, die Welt zu verändern. Du bist dabei, alles neu zu machen. Du hast jetzt schon angefangen. Und wir dürfen dabei sein. Danke, Jesus. Zeig uns, wie das geht, jeden Tag neu. In den kleinen Dingen des Lebens deinen Willen zu leben und Veränderung zu erleben. Danke, dass du sogar uns, die letzten Menschen, dabei haben willst. Amen.